Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Jetzt los. Hi und herzlich willkommen, mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute sitzen hier mit mir meine Kollegen Gregor Honse. Hallo Gregor.
Hallo zusammen, hallo Jenny.
Und Wolfgang Stieler ist auch dabei. Hallo Wolfgang.
Hallo Jenny.
So, zuerst möchten wir über eine neue Streaming-Plattform namens Wikiflix sprechen. Gregor hat ein Interview mit dem Initiator geführt und wird uns erzählen, was dahinter steckt. Unser zweites Thema dreht sich um einen ganz besonderen Chatbot. Und irgendwie möchte ich da jetzt noch nicht zu viel verraten, sondern lieber ein bisschen die Spannung hochhalten. Auf jeden Fall wird gleich Wolfgang dazu mehr sagen. Mein Tipp der Woche ist eine kleine Zeitreise in das Jahr 1985, als der Poptitel We Are the World aufgenommen wurde. Da könnt ihr jetzt schon mal einen kleinen Ohrwurm bekommen. So. Gefühlt jeden Tag gibt es irgendwelche Neuigkeiten von den großen Videostreaming-Diensten. Also seit neuestem gibt es etwa bei Amazon Prime Video Werbung in den Filmen und Serien. Wer werbefrei schauen möchte, der muss dann auch noch drauf zahlen. Bei Netflix ist das so ähnlich. Und Änderungen wie diese und auch andere Maßnahmen gegen das sogenannte Account-Sharing zielen darauf ab, natürlich die Einnahmen zu erhöhen und im Falle des Account-Sharings dann auch die Nutzerzahlen zu erhöhen. Da ist es dann auch irgendwie kein Wunder, dass man so als Nutzer schon mal so in sich geht und dann überlegt, welchen Dienst man noch behält oder welchen man kündigt. Und das ist eine ganz emotional geführte Debatte, habe ich so den Eindruck. Jedenfalls hat sich das so ein bisschen bestätigt, als ich auf Mastodon neulich die Meldung gepostet habe, dass Prime Video jetzt Werbung einführt. Heise Online hat den Post freundlicherweise geteilt und da erhielt ich dann auf meine Frage, ob die Leute dann noch Prime weiterhin behalten wollen, sehr, sehr zahlreiche Antworten. Unter diesen ganzen Antworten steckten auch einige Tipps, wo man dann eben kostenfreies und legales Medienangebot im Netz findet. Und ein Nutzer davon lieferte dann den Link zu Wikiflix. Und das fand ich dann ganz interessant. Und Gregor hat freundlicherweise dann Kontakt zu dem Plattforminitiator Magnus Manske aufgenommen und mit ihm ein Interview geführt. Gregor, erzähl doch mal, was ist denn Wikiflix?
Das als Alternative zu Amazon Prime oder Netflix oder sonst was zu bezeichnen, ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Bisschen gewagt, okay,
genau.
Sorry.
Also es handelt sich um derzeit ungefähr 3000 Filme. Mhm. Die sind Public Domain, also gemeinfrei, Copyright ist abgelaufen oder sie wurden aus anderen Gründen halt ohne Copyright zur freien Verfügung ins Netz hochgeladen. Diese Filme gibt es alles schon. Und diese Filme liegen auf drei Servern. Einmal vom Internet Archive, einmal auf Wikimedia Commons, das ist so die Datensammelplattform von Wikimedia und drittens natürlich auf YouTube.
Und wer ist jetzt dieser Magnus Manske?
Das ist ein Wikipedianer der ersten Stunde, er hat also den fünften Wikipedia-Artikel überhaupt geschrieben.
Oh.
Nach ihm ist sogar er hat sogar seinen eigenen Namen, seinen eigenen Tag bekommen. Der 25. Januar, glaube ich, ist der Wikipedia Magnus Manske-Tag. Also
war
verdienstvoller Wikipedianer, lebt jetzt in Großbritannien. Und er hat eigentlich eine Software geschrieben, die vorhandene Daten zusammenfügt. Es gibt halt viele Filme, die sind gemeinfrei. Also entweder, weil das Copyright abgelaufen ist, das kann je nach Land 70 bis 95 Jahre dauern. Oder weil das Copyright nicht verlängert wurde, dann ist es halt ein bisschen kürzer. Oder weil halt Leute, die Animes selbst produziert, einfach unter Creative Commons Lizenz einfach hochgeladen haben. Ohne Copyright.
Also Animes meint das so Zeichentrickfilme.
Genau. Und trotzdem ist halt der Schwerpunkt dieser Filme ganz klar so, sagen wir mal, 15 Jahre plus. Also von Anfängen, ganz, ganz alten Anfängen bis in die 15 Jahre.
Also was reden wir da so Charlie Chaplin Filme oder?
Charlie Chaplin,
ja.
Genau, Metropolis.
Ui.
Ja, so die ganz frühen Sachen von Georges Méliès, Reise zum Mond. Irgendwas mit Mondreise jedenfalls. Also schon ein paar Klassiker, aber man muss es dann auch mögen.
Ja, okay. Hast du dir denn
ein bisschen trashig, so Plan 9 from Outer Space.
Das sagt mir auch was, ja.
Das von Ed Wood, der angeblich schlechtes Film aller Zeiten. da gab es ja mal so ein Hommage mit Johnny Depp. Johnny Depp hat den Ed Wood gespielt.
Stimmt.
Genau, den kann man sich auch. Ein bisschen Horror, ein bisschen Zombie, Nosferatu, Night of the Living Dead. Es ist schon ein etwas spezielles Filmangebot, aber 3000 Filme ist jetzt auch nicht so viel im Verhältnis zu dem, was die anderen haben. Ich weiß nicht, wie viele, aber ich denke mal deutlich mehr. Aber hey, es ist schon ein interessantes.
Aber also ist denn Netflix oder jede andere Streaming-Plattform das Vorbild, also bei der Oberfläche?
Ja, nochmal zur Mechanik zurück. Es ist so, dass die Filme erstmal alle natürlich da sind oder werden auch keine neuen Filme digitalisiert oder so. Was gemacht wird, sind Verknüpfungen erstellen. Also erstmal, es gibt eine Liste bei Wikidata, wo halt 30.000 Filme mit Meta-Tags, also Zeit, Land, Regisseure, Teilnehmer und so weiter drin ist. Und einige von diesen 30.000 sind Public Domain. Das ist dann auch markiert. Da steht dann drin, Rechte, Public Domain. Und von diesen markierten Stücken sind wiederum 3.000 mit Wikiflix verknüpft. Das heißt, es ist ein Projekt, wo man auch selber mithelfen kann, nämlich diese Verknüpfung herzustellen. Wie das genau funktioniert, habe ich auch auf der Webseite beschrieben in eigenem Kasten. Ist bei uns auf unserer Webseite heise.de/tr zu finden oder technology-review.de.
Das kann ich auch gleich nochmal verlinken.
Genau, genau. Und was jetzt Magnus Manske getan hat, ist aus diesen Daten eine Oberfläche zu bauen, die sich an die klassischen Streaming-Portale anlehnt. Also es ist nach Kategorien sortiert, zum Beispiel B-Western, Filme von Frauen, Filme in Tamil, Filme aus diesem Land, Filme aus jenem Land, Filme in dieser Sprache, Filme in jener Sprache, nach Land geordnet, nach Erscheinungsdatum geordnet. Und
weil das auch in den Metadaten hinterlegt ist.
Genau, die Daten sind ja immer da. Und dann kann man es halt ganz durchspielen. Und da kann man sich schon ganz schön viel durchklicken und findet da auch spannende Sachen. Und man sollte halt ein bisschen Faible haben für ältere Filme.
aber wenn du sagst, man kann noch mitmachen und die Verknüpfungen helfen zu machen, also es gibt durchaus noch Potenzial, was noch nicht in der Datenbank von Wikiflix verknüpft ist.
Genau, genau. Da kann jeder zu beitragen, nach Filmen zu suchen. Das ist von der Usability her noch ein bisschen, geht so.
Okay.
Also beim Versuch, das intuitiv zu machen, bin ich einfach gescheitert. Und als ich dann nachher von Magnus Manske erfahren habe, wie es denn richtig funktioniert, war mir auch klar, auf die Umwege wäre ich nie im Leben gekommen.
Also wenn ich jetzt Nosferatu gucken wollte, kann ich dann Vampirfilm eingeben oder Dracula oder
Nee, Nosferatu ist ja schon drin.
Es geht
um die Filme, die noch nicht drin sind. Mhm. Also das heißt, du lässt dir eine Liste anzeigen mit Filmen, die noch nicht verknüpft ist. Da sind dann schon praktischerweise vorangelegte Buttons, wo du draufdrücken kannst. Das ist dann eine Suche nach Internet Archive, Wikimedia Commons. Da wird einfach nur so ein Suchstring übergeben an die und YouTube natürlich. Wird einfach nur ein Suchstring übergeben und dann findest du was oder auch nichts. Wenn du was findest, musst du halt dann davon den sogenannten Identifier bei Wikidata eintragen. Das ist so das etwas, es ist nicht kompliziert, es ist ein bisschen kontraintuitiv. Ja, das Schöne ist ja auch dabei, dass man da auf die seltsamsten Filme stößt.
Hast du da auch schon ein bisschen gestöbert in dem Portal?
Ja, ich habe einen 1940er Popeye-Film, einen 1-Minuten-Film aus dem 19. Jahrhundert, Die schreckliche Nacht von Georges Méliès, weil sie einfach oben in der Liste stand und noch so ein paar Sachen. Also ist das was für Filmhistorik-Genießer?
Der Herr Manske hat das aber auch ehrenamtlich gemacht, als Wikipedianer.
Genau. Das ist halt alles wie bei Wikipedia so üblich, respektive Wikimedia überwiegend ehrenamtlich.
Weißt du, was er sonst macht? Also wofür er Geld bekommt?
Er ist Forscher, ist glaube ich Biochemiker.
Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz cool, auch wenn es keine Alternative zu Netflix oder anderen Sorten ist. Wie Gregor schon sagt, kleiner Ausflug in die Filmgeschichte sozusagen. Wie schon erwähnt, mache ich das Interview. Den Link zum Interview kann ich in den Shownotes hinterlegen. Und dann könnt ihr das da auch nochmal nachlesen, welche Filme zum Beispiel Herr Manske selber gerne mag. Machen wir weiter. Wolfgang, mir kommt es irgendwie so vor, als hätten wir schon länger nicht über KI gesprochen. Oder?
Ha, ha, ha. Guter Witz, ja.
Dann machen also das, wir das heute mal, oder?
Also seit
mal
der wieder. Letzten Sendung ist ja eine ganze Woche vergangen, von daher.
Ja, siehste, richtig, da tut sich einiges. Und du warst auch nicht untätig in der ganzen Woche. Du hast nämlich einen TR-Chatbot gebaut. Und ganz kurz zum Hintergrund, seit so Anfang November kann man bei OpenAI eigene Chatbots oder eigene Chat-GPTs anfertigen. Die nennen das dann die GPTs eben. Und du kannst sie halt nach deinen Vorstellungen konfigurieren. Und du musst natürlich zahlender Kunde sein und einen Chat-GPT-Zugang haben. Und wir haben jetzt auch so einen kleinen Assistenten, der uns die Welt der Wissenschaft erklärt. Oder?
Genau. Wir wollten das einfach mal ausprobieren. Hast du ja schon gesagt, das Angebot von OpenAI seit November 23 Custom GPTs zu bauen, war so ein großes Versprechen. Das kannst du machen, ohne zu programmieren. Du klickst einfach ein paar Sachen zusammen, gibst dem Ding ein bisschen Anweisung, gibst dem Ding noch zusätzliche Informationen und dann läuft das. Natürlich konnte man vorher auch schon einen Chatbot auf der Basis von einem großen Sprachmodell von OpenAI kreieren, wenn man programmieren kann. Du kannst ja über diese Programmierschnittstelle, über die API auf das Modell zugreifen. Das geht alles. Da kann man sogar noch sehr viel mehr machen. Aber jetzt war halt das Versprechen, das geht jetzt ganz einfach und eben über diese Oberfläche einfach nur so ein paar Instruktionen. Und das wollten wir mal ausprobieren. Das wollten wir eigentlich schon länger mal ausprobieren. Aber ich bin jetzt endlich dazu gekommen. So, und unsere Idee war jetzt, also und da gibt es eben, mittlerweile gibt es ja auch diesen Store, also ein
von OpenAI, also
von OpenAI, genau, so ein Verzeichnis. Das ist ziemlich unübersichtlich, aber da kannst du gucken, was es alles gibt. Es gibt Tod und Teufel natürlich. Wir hatten auch darüber gesprochen, glaube ich schon, über virtuelle Freundinnen und Freunde, also Virtual Girlfriend und so, wo OpenAI gesagt hat, hey, das verstößt eigentlich gegen unsere Nutzungsbedingungen, die wollten sie ja nicht rauskegeln. Aber da erscheinen täglich so viele neue, dass die gar nicht so richtig hinterherkommen damit. Und wir hatten uns überlegt, okay, wir machen mal was es nicht gibt, was ganz Spezialisiertes, nämlich wir geben dem Chatbot halt Wissen über zumindest einen Jahrgang von TR-Heften und sagen ihm, die kennst du alle, die hast du alle gelesen und darüber kannst du Auskunft geben, kannst dem, und du natürlich auch über die Themen, die da drin vorkommen, kannst du auch eben mit dem User plaudern, wobei du dann immer auch gerne mal darauf verweisen solltest, hey, zum Beispiel, weiß nicht, Solar Geoengineering, darüber haben wir doch in Heft X23 geschrieben, da haben wir einen Artikel und da steht Folgendes drin und guck dir das doch mal an. Sowas in der Art schwebte uns vor.
Aber du hast da die PDFs hochgeladen von dem Ding. Du hast ja jetzt nicht alle Artikel abgetippt.
Genau, ich habe nicht alle Artikel abgetippt, sondern ich habe PDFs hochgeladen. Und das ist dann schon die erste Hürde sozusagen. So ein Custom-Bot besteht aus einer Anweisung, die du gibst, also so eine Art erweiterter Prompt. Ganz normaler Text, wo du dem eine Rolle vorgibst und sagst, was er machen soll. Und dann kannst du halt noch Wissen zugeben, also Dateien hochladen. Und du kannst halt auch noch Actions definieren, also Sachen, die das Modell kann. Wobei es da halt einfach im Moment nur eine sehr kleine Auswahl gibt. Zum Beispiel eben hochgeladene Dateien zu analysieren. Whatever, PDF, Excel, whatever. Du kannst auch einen Bildgenerator anwählen, also sagen, gib ihm die Möglichkeit, Bilder zu generieren. Und du kannst ihm die Möglichkeit geben, über Bing eine Internetsuche zu starten. So. Und eben, wie gesagt, Dateien hochladen. Und da ist aber dann das Entscheidende, die sogenannte Kontextlänge. Wie viel steckt da drin an Wissen, wie viele Tokens sozusagen, wenn das verarbeitet ist. Und das Sprachmodell hat halt eine Höchstgrenze an Kontext. Und wenn du die überschreitest, dann wird der Rest einfach nicht berücksichtigt. Aber das Interface sagt dir nicht, wenn ich jetzt, ich habe dann also einen Jahrgang hochgeladen, wenn ich jetzt 9 PDFs hochgeladen habe, wie viele Tokens habe ich denn verbraucht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Aber wir haben es erstmal nur mit einem Jahrgang versucht.
Okay, und also du hast aber die... Also ganze Ausgaben konntest du schon als PDF.
Ja, ja.
Das war noch nicht
die Grenze. Also die Dateigröße ist da nicht der kritische Punkt.
Okay. Und was hast du ihm gesagt? Was nimmt der für eine Rolle ein?
Das war so, also im ersten Anlauf erstmal ganz naiv, standardmäßig. Du bist ein freundlicher Chatbot. Du erteilst Auskunft über die Ausgaben, die hochgeladenen Ausgaben von MIT Technology Review. Mhm. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, was das eigentlich ist. Das ist ein Magazin, in dem es halt um neue technische Entwicklungen geht und schwerpunktmäßig auch um gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen dieser technischen Entwicklungen und dass er das halt auch irgendwie berücksichtigen sollte bei seinen Antworten. Aber da stecken schon so ein paar Schlüsselwörter drin. Also du bist ein Chatbot, du bist ein freundlicher Chatbot, du greifst eben auf dieses Wissen zu, was du da hast. Und die Leute interessieren sich halt für Technik, Technologie und eben Wechselwirkung zu Politik und Wirtschaft. So. Mhm. Und der erste Test war eher so sehr ernüchternd.
Was hast du ihn denn gefragt?
Also, naja, also der eine der naheliegenden Fragen, also du kannst dann auch so Startpunkte für die Konversation festlegen. Mhm. Ich glaube vier Fragen und eine der Standardfragen, die ich denke, die dann immer kommen sollte, womit man natürlich auch das Userverhalten so ein bisschen lenken kann, ist halt, was ist das Titelthema der aktuellen Ausgabe? Ja, das war nichts. Dabei habe ich gelernt, das Sprachmodell ist offensichtlich nicht in der Lage, diese PDFs richtig auszuwerten oder weiß nicht, was eine aktuelle Ausgabe ist, weiß nicht, was ein Titelthema ist, all diese Dinge.
Okay, ja.
Und hat halt so ein paar Textschnipsel, die es offensichtlich erkannt hat, auf der ersten Seite, die erste Seite in dem PDF ist halt das Cover, ne? Und da steckt eben auch, dass es ein Titelbild, aber da stecken auch immer Textzeilen in Form von Text drin, aber da ist eben nicht nur das Titelthema, sondern wir haben auch noch immer weitere Themen auf dem Cover natürlich angerissen. Und dann hat es halt diese Dinger genommen, aber es war nicht mal die richtige Ausgabe. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich ein bisschen mehr Kontextwissen da reinstecken.
Genau.
Und habe dann also angefangen, wie bei so einem, wie bei einem Praktikanten halt.
Ja.
Also guck, in einem PDF steckt ein Heft, eine Ausgabe drin.
Also, wir nennen das richtig.
Heft
oder okay,
Ausgabe.
Ja.
So, und eine Ausgabe hat immer ein Titelthema. Dieses Titelthema ist so ein Thema, was wir mit mehreren Artikeln beleuchten von verschiedenen Seiten. Aber das hat dann halt immer auch das gleiche Schlagwort und im Kopf der Seite steht auch Titel drin. Und dann gibt es auch noch andere große Hauptartikel, so die wir Reports nennen. Manchmal sind es auch Interviews oder Essays. Das sind so die wichtigen Sachen, die in diesem Heft drinstehen. Dann gibt es noch ein Inhaltsverzeichnis. Es gibt ein Editorial, wo der Chefredakteur dann meistens auch noch ein bisschen Meinung zu produziert, so eine Einschätzung zu den wichtigen Themen und so. Und kannst du nachgucken. Naja.
Dein Prompt wurde immer lang und länger, vermutlich.
Da wurde dieser Eingangsprompt immer lang und länger. Aber ne, also es gibt halt wenig Dokumentation von OpenAI, so gut wie keine. Achso, was ich vorhin noch vergessen habe, ist, du kannst auch Programmcode damit ausführen. Es gibt dann die Möglichkeit, selber noch was dran zu stricken, aber das ist dann so gut wie gar nicht mehr dokumentiert. Da gibt es zwei Beispiele, aus denen ich persönlich auch überhaupt nicht schlau geworden bin. Der Eingangsprompt wurde halt immer lang und länger und es wurde besser.
Okay.
Das Interessante ist, es wurde besser, aber nicht gut. Und das Ding hat dann angefangen, ansatzweise richtiges Verhalten zu zeigen. Aber man musste immer nachhaken. Das heißt, ich habe gesagt, okay, welche Ausgaben kennst du denn in diesem Dialog? Und dann hat es gesagt, okay, wir haben folgende Ausgaben auch hochgeladen. Hat es richtig erkannt. Was sind denn die Titelthemen? Und dann fing es an mit, bei drei Heften hat es tatsächlich Titelthemen ausgespuckt. Die waren, glaube ich, auch näherungsweise richtig. Und bei den anderen hat das Modell dann gesagt, dazu habe ich keine Angaben, weiß ich nicht. So.
Obwohl alle PDFs bekannt sind.
Dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe nochmal extra rein, explizit in die Anweisung, bevor du überhaupt irgendeine Antwort gibst, analysiere bitte. Also du kannst ja, das Lustige ist ja, wenn du dann in so einem Dialog bist, ne, und Fragen stellst, die sich auf hochgeladenes Wissen beziehen, dann kommt dann immer so ein kleines Icon und eine kurze Auskunft dazu, was das Ding eigentlich gerade macht. Durchsuche mein Wissen bedeutet, die hochgeladene Datei wird tatsächlich analysiert und dann kommt so eine Sanduhr-Logo sozusagen. Suche starten. Dann weißt du, das Ding greift auf Bing zu. So, ne? Ja, und dann fing er tatsächlich wieder an, nochmal die hochgeladenen Dateien zu analysieren, kam mit weiteren Antworten, die zum Teil richtig waren, zum Teil auch nicht, aber immer noch nicht alle. Also bei einigen kam dann immer noch die Auskunft, Informationen nicht verfügbar. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, da fehlen noch welche, mach mal weiter. So, und dann hat er nochmal wieder hochgeladen. Und so ging es irgendwie Schritt für Schritt für Schritt, war mühsam.
Ein bisschen so, als hätte er keine Lust gehabt, oder?
Weiß ich nicht. Also ein Kollege, mit dem ich darüber diskutiert habe, hat die plausible Vermutung geäußert, dass es natürlich auch völlig im Sinne von OpenAI ist. Also was wir da gemacht haben, ist ja weitere Interaktionen zu produzieren.
Verstehe, ja.
Und jedes Mal, wenn ich dem Ding eine Frage stelle und es mir antwortet, ist das halt eine verkaufte Interaktion für OpenAI. Nun laufen die ja auf Flatrate sozusagen. Mhm. Also wenn du so einen ChatGPT Plus Account hast, dann hast du, glaube ich, irgendwie 50 oder 100 Auskünfte in x Stunden, 4 Stunden, glaube ich. Auf die Zahlen möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Aber jedenfalls, und das zahlt halt auf dein Token-Konto ein sozusagen. Mhm.
Ja.
Und außerdem kriegt das Modell jedes Mal natürlich auch noch ein bisschen zusätzlichen Kontext, weil du ja jedes Mal noch was dazu sagst. So, also alleine diese simple Kritik zu sagen, dass bei Ausgabe 6 das Thema ist nicht richtig, ist zwar eine sehr unvollständige Information, ist aber eine zusätzliche Information.
Genau. Ja.
Aus der das Modell wieder was lernen kann. Naja, dann ging es weiter. So, und ich bin jetzt also in dieser Hinsicht, also was Titelthemen und was Hauptartikel angeht, bin ich einigermaßen weiter. Was mir aber nicht gelungen ist, ist das Modell tatsächlich dazu zu bringen, vor dem ersten Start erstmal alle hochgeladenen Dateien zu analysieren und nachzugucken. Das macht es nach wie vor nur auf Anfrage. Das habe ich auch nicht verstanden. Mir ist auch nach wie vor nicht klar, und OpenAI sagt das natürlich auch nicht genau, was passiert da eigentlich, wenn man ChatGPT eine PDF-Datei durchsuchen lässt. Was genau macht es da draus? Ich vermute mal, da wird dann Text extrahiert, und ich vermute auch, aber das ist wirklich nur so eine sehr grobe Vermutung, dass dieser Text dann nicht noch irgendwie vektorisiert in eine Datenbank gesteckt wird oder sonst irgendwas, wie man das beim Feintuning machen würde, sondern dass das schlicht und einfach zusätzlicher Text ist, der dann als sozusagen unsichtbar an den Prompt, den ich ihm liefere, mit rangehängt wird.
Mhm.
Also dass er das durchsucht, und dann frage ich, was das Titelthema der aktuellen Ausgabe und das, was das Sprachmodell geliefert bekommt, ist User fragt, was ist das Titelthema der aktuellen Ausgabe, und die Daten aus der aktuellen Ausgabe sehen aus wie folgt. Bla, lange Liste.
Ja.
Ne? Das ist meine Vermutung so. Aber wissen tut man es nicht. Ich habe nur gesehen, auf Reddit gibt es mittlerweile sehr viele Diskussionen eben zu diesen Custom-GPTs und unter anderem eben auch diverse Leute, die Schwierigkeiten damit hatten, hochgeladene PDFs zu analysieren. Das geht nicht so richtig fluent.
Das hatten also andere Leute auch das Problem, speziell dem immer wieder zu sagen, hier guck bitte zuerst im PDF nach. Oder
ja, auch das hochgeladene Wissen einfach erstmal nicht berücksichtigt wurde, obwohl explizit drin steht in den Instruktionen, berücksichtige dein hochgeladenes Wissen, apropos Instruktionen. Dann denkst du ja, ne, ja gut, also ich gucke halt einfach mal nach bei Custom GPTs, von denen ich weiß, dass sie funktionieren, wie sind denn die gemacht? Aber da kannst du ja normalerweise nicht reingucken.
Hm.
Es gibt ein paar Tricks. Die Kollegen von der CT haben einen Prompt angegeben, mit dem man eben diese Startinstruktionen dann sich in so einen Codeblock reinschreiben lassen kann.
Mhm.
Offensichtlich gibt es aber auch eine Methode, um das abzufangen. Das heißt, das hat manchmal funktioniert. Ich weiß auch, dass es bei dem, den wir da jetzt gebaut haben, auch funktioniert. Ich weiß nicht, wie man das abfängt. Keine Ahnung. Aber bei denen, die wirklich gut sind und die wirklich funktionieren, konnte ich halt auf diese Weise nicht reingucken.
Hm.
Was aber auch funktioniert, ist einfach die Frage zu stellen, also zumindest bei diesem, sage ich mal, naiven Anfangs-Chatbot, den ich da jetzt gebaut habe, ist einfach die Frage zu stellen, was für Instruktionen verfolgst du? Dann wird es aufgelistet, dann kriegt man das nicht als Codeblock, aber dann kriegt man zumindest, was in dem Codeblock ungefähr drin steht. Aber das funktioniert eben bei den richtig Interessanten auch nicht. Das heißt, ich kann nicht so einfach nachgucken. Es gibt keine richtige Dokumentation von OpenAI. Und dazu kommt noch, was es dann wirklich schwierig macht, dass du ja nicht wie beim Programmieren wirklich mit einer festen Syntax, mit einer festen Grammatik fest definierte Befehle verwendest, sondern diese Umgangssprache ist zwar schön, weil wir sie so einfach hinschreiben können, sie ist aber sehr weich und undefiniert. Deswegen bin ich ja auf die Idee gekommen, dann in diesen zusätzlichen Kontextinformationen, die ich mitgeliefert habe, erstmal anzufangen zu definieren, was ist denn eigentlich ein Artikel, weil mir dann klar geworden ist, dass ich keine Ahnung habe, ob GPT-4 weiß, was ich mit einem Heft und einem Titelthema meine. Ne? Ja. Zum Beispiel.
Also du bist immer noch dran, du gibst jetzt nicht auf, sondern versuchst den noch weiter.
Ich spiele da erstmal noch mit weiter, bin aber im Moment dabei, erstmal meine Erfahrungen aufzuschreiben. Da gibt es ja noch mehr lustige Sachen. Ich habe ja vorhin erzählt, diese Bing-Suche gibt es auch als Fähigkeit, ne? Damit hatte OpenAI ja auch schon allerlei lustige Schwierigkeiten, weil in der ersten Implementierung in dem ChatGPT sich rausgestellt hat, dass die Suche hinter Paywalls gucken kann. Ja. Da laufen ja im Moment auch
Prozesse drüber gesprochen, genau.
Wegen Verletzung von Urheberrecht und so weiter. Daraufhin hat OpenAI diese Funktion zwischendurch gesperrt, eine Zeit lang und offensichtlich daran gearbeitet, an dem Problem und dann irgendwann wieder freigegeben. Und da war die Erfahrung, dass es nicht gut funktioniert, sehr wenig brauchbare Auskünfte liefert, keinerlei Referenzen mehr auf irgendwelche Quellen, die es gefunden hat. Ganz im Gegensatz zu Bing, was ja eine Vielzahl von Quellen liefert, die aber dann auch in der Regel wieder nicht brauchbar sind, weil sie nur völlig allgemein sind. Aber egal, sie haben also offensichtlich einen anderen Weg gefunden, das abzuschalten und das ein bisschen einzugrenzen. Und die spannende Frage ist immer noch, was ist mit Copyright in diesem Zusammenhang? Wenn das irgendwo hingucken kann, irgendwo reingucken kann, berücksichtigt das eventuelle Schwierigkeiten mit dem Urheberrecht? Und ich habe nämlich in meine Anweisungen auch reingeschrieben, weil ich mir das gewünscht habe als Verhalten von dem Chatbot, dass der sozusagen als Appetithäppchen auch auf Artikel verweist.
Ja,
wenn ich schreibe, was ist das Zielthema oder was gibt es noch für weitere Themen? Das hat dann irgendwann funktioniert und dann kam halt die Auskunft, Heft so und so. Also wir hatten ja ein Heft über VR, AR, Spatial Computing, diese ganzen Sachen. Da war ein Artikel von Gregor drin über den Genter Altar, über Augmented Reality am Genter Altar.
Genau.
Und dann habe ich dem Chatbot gesagt, das klingt interessant, gib mir doch mal den ersten Absatz von dem Artikel. Ich möchte sehen, ob sich das lohnt, den zu lesen. Erster lustiger Lerneffekt, auch erster Absatz war nicht definiert. Da hat er mir den Vorspann vorgelesen, sozusagen. Okay. Weil ich nicht definiert hatte, dass ein Artikel so aufgebaut ist, dass eine Überschrift kommt, ein Vorspann und dann erst der eigentliche Artikel losgeht. Aber geschenkt. Okay, dann habe ich gesagt, okay, erster Absatz, nicht schlecht. Verrat mir doch mal, wie der zweite Absatz lautet. Das wäre der erste Absatz des Artikels gewesen. Und dann sagt ChatGPT, das kann ich nicht aus Copyright-Gründen.
Ah, okay.
Dann habe ich gesagt, ich erteile dir aber die Erlaubnis dazu. Und dann kam tatsächlich der erste Absatz.
Na gut.
Da habe ich gedacht, okay, auch an dieser Front müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
Naja, aber
es muss eine explizite Möglichkeit geben, wenn ich sage, das ist mein Material, dass ich darauf auch zugreifen
kann. Aber der Text ist ja bei Heise Plus und der erste Absatz ist durchaus lesbar.
Ja.
Also deswegen, da hat er eigentlich noch nichts falsch gemacht.
Nein, das wäre, ja. Nee, das ist jetzt copyright-mäßig ist das überhaupt nicht zweifelhaft. Und ich muss ja auch irgendwie die Möglichkeit haben, wenn ich meine eigenen PDFs da reinstecke mit meinen eigenen Texten, von denen ich weiß, dass ich daran die Rechte habe, dann darf ich ihm natürlich auch die Erlaubnis erteilen, ansatzweise, stückweise daraus zu zitieren. Das Ding soll nicht plötzlich sagen, nee, das darfst du nicht, das darf ich nie, weil das ist ganz bestimmt geschütztes Material. Das ist ja Unfug.
Ja, das ist irgendwie ganz pfiffig. Aber also können wir das denn irgendwann, können wir diesen Chatbot irgendwann extrahieren und dann irgendwo vorstellen?
Die Dinger sind natürlich immer nur dann nutzbar, wenn du tatsächlich so einen GPT-Plus-Account hast. Aber im Moment ist der noch private, ne? Also können nur wir sehen. Aber klar, ich bin dabei, im Moment die Erfahrungen zusammenzuschreiben und dann verlinke ich auch, dann werden wir den auch für alle sichtbar machen und dann verlinke ich auch auf unseren, ich habe ihn TR-Reader genannt. Es ist auch möglicherweise ein etwas fantasieloser Arbeitstitel, aber ja, verlinke ich auch auf unseren Chatbot.
Gut.
Und dann könnt ihr ja selber mal ausprobieren und dann darauf klicken. Aber nicht wundern, wenn da merkwürdige Sachen bei rauskommen.
Ja. Namensvorschläge auch an uns, falls nochmal kreative Ideen da sind, nehmen wir gerne auf. Und vielleicht kommt dann der Knallername dabei rum. Danke erstmal, Wolfgang, dafür. Zum Schluss kommen wir noch wie immer zum Tipp der Woche. Da geht es aber gar nicht um KI, sondern um Popkultur im fast noch analogen Zeitalter. Denn ich habe bei Netflix die Doku The Greatest Night of Pop gesehen und das war echt ganz beeindruckend. Dabei geht es um die Aufnahme des Songs We Are the World von 1985. Ihr erinnert euch sicherlich. Habt ihr den Titel im Ohr?
Ja. Titel habe ich im Ohr, aber es wäre gelogen zu behaupten, dass ich mich von damals daran erinnere. Das ist irgendwann später mal eingespielt worden. Keine Ahnung, wann ich den überhaupt das erste Mal gehört habe. Ja. Aber
ich muss sagen, also den Titel finde ich jetzt auch nicht besonders, ehrlich gesagt. Aber diese Doku ist echt ganz nett, weil es geht darum, dass eben 46 Sängerinnen und Sängerinnen aus den USA zusammen in diesem Aufnahmestudio in Los Angeles dieses Lied über Nacht aufnehmen sollen. Und das ist so ein bisschen der Spannungsbogen im Prinzip. Und bekannt ist vielleicht das Musikvideo davon, aber eben es gibt halt auch Aufnahmen von diesem Making-of und das ist eben diese Doku. Und das hat damit angefangen, dass Harry Belafonte, super bekannter US-Sänger und Entertainer, die Welthungerhilfe damals unterstützen wollte, als es diese großen Hungersnöte in Afrika gab. Und die Idee war eben so ein bisschen, schwarze Menschen in den USA helfen eben der schwarzen Bevölkerung in Afrika. Und ja, dann ging es eben los, dass Belafonte Lionel Richie kontaktiert hat. Und der rief dann noch ein paar andere Bekannte an und am besten welche, die natürlich viel Platten verkauften, damit sich das dann eben auch in den Erlösen von der Single widerspiegelt und dann möglichst viel Geld gespendet werden kann. Dann waren noch eben Quincy Jones als Bandleader dabei, Michael Jackson, Ray Charles, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Diana Ross und naja, viele, viele andere große Namen.
Bruce Springsteen,
Bob Dylan auch noch, genau. Im Prinzip so eine Supergroup für einen Abend quasi. Und das ja sollte eben in einer Nacht aufgenommen werden, weil das am 28. Januar 85 wurden die MTV Music Video Awards in Los Angeles aufgenommen und Lionel Richie war da der Moderator für die Sendung oder für die Show. Und aus diesem Anlass waren eben viele Stars da gerade in der Stadt und man wollte dann die Gunst der Stunde nutzen. Und mal abgesehen davon, dass das irgendwie schon witzig ist, so viele große Berühmtheiten da in einem Raum zu haben und ohne irgendwelche Bodyguards und irgendwelche Entourage-Leute, ist das ganz schön beeindruckend gewesen, wie das organisiert wurde, ohne Internet, ohne E-Mail, ohne mal eben Songschnipsel hin und her zu schicken, dass du weißt, worum es da geht. Und so ist das auch so ein bisschen Nostalgiegefühl, weil dann Lionel Richie und Michael Jackson den Song geschrieben haben, zu Hause so am Klavier und haben das dann irgendwie nach 2-3 Tagen aufgenommen und diese Demos halt verschickt und dann haben sie eben kleine Kassetten durch die USA geschickt und das fand ich irgendwie ganz süß, so ganz charmant und hat dann ja geklappt und ich glaube Huey Lewis hat noch erzählt, dass er das dann im Auto irgendwie gehört hat, um zu wissen, worum es dann geht oder was er da singen muss. Genau, und dann also noch so ein technischer Aspekt, dass die dann da in dem Studio in Los Angeles alle zusammen sich so in so einem Kreis aufstellen. Jeder hat so seine Platzkarten, hätte ich vorher gesagt, also Platzmarkierungen und die gruppieren sich dann so um so Mikros. Also ein bisschen umständlich alles und ich vermute, das würde heute alles einfacher gehen. Genau, und das ist irgendwie so ein ganz, ganz niedlicher Aspekt und genau, aber insgesamt ist das eben eine Doku über dieses Zusammensein der Künstler, die unter dem Druck stehen, an diesem einen Abend diesen Song aufzunehmen. Und lustig war vielleicht noch Bob Dylan, weil du den gerade erwähntest, der dann irgendwie noch hinterher so Vocals aufnehmen muss. Und er hat ja eine spezielle Art zu singen, sagen wir mal so. Und es war irgendwie ganz interessant zu sehen, wie er sich so verhält im Zusammenspiel mit den anderen Künstlern und so. Diese Doku würde ich auch euch auf jeden Fall ans Herz legen. Und auch wenn man den Song nicht so super findet.
Also jedenfalls ein kleiner Ausflug ins analoge Zeitalter.
Ja, durchaus. Damit sind wir auch schon am Ende. Ich danke euch für eure Zeit und euch fürs Zuhören. Tschüss.